Na, meine Kleinen, wart ihr auch schön artig.
Frohe Weihnachten alle zusammen.
Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Feliz Navidad und wie sie alle
Feliz Cumpleaños. Ach nee, falsch. Frohe Weihnachten euch und euren Geliebten und euren Freunden. Daniel, auch dir frohe Weihnachten.
Ja, Corvin, auch dir ganz fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, du sitzt schon innerlich und vielleicht auch physisch vor oder unter dem Tannenbaum und genießt die Feierlichkeit. Aber
wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Leute das hier hören, bin ich damit beschäftigt, in der Küche rumzustehen. Und bei dir?
Ich werde damit beschäftigt sein, im Esszimmer auf diejenigen aus der Küche zu warten, da ich kochtechnisch ein absolutes Desaster bin und mein Talent eher
Luxus, im Essen Luxus. Was gibt's bei euch zu Weihnachten? Traditionell oder?
Jein, also traditionell in dem Sinne, dass es jedes Jahr das Gleiche gibt. Nicht traditionell in dem Sinne, dass es jedes Jahr Raclette ist.
Oh, okay.
Aber Raclette, bestes Weihnachtsessen, weil dauert ewig und passt einfach perfekt in dem Fall. Also finde ich super. Was gibt's bei euch?
Ganz klassisch Ente. Ich bin ja eigentlich Vegetarier. Einmal im Jahr gibt's dann zu Weihnachten eine Ente. Kommt dann so eine Bio-Ente auf den Tisch, die wir von so einem crazy Typen holen, der mal bei der Bundeswehr war und die irgendwie, glaube ich, selber schießt, was weiß ich. Ich glaube, es gab auch so eine Story, der hat so zwei riesige Hunde, dass einer davon oder seine Frau davon gebissen wurde und gestorben ist, weil die damit nicht zum Arzt gegangen sind. Naja, die Ente ist gut, alles bio, gut. Alles wild. Okay. We're drifting off. Was machen wir hier überhaupt? Warum, also ich meine, für uns ist das ja jetzt keine richtige Folge. So, Daniel, was passiert hier? Was passiert denn da?
Es ist keine richtige Folge. Man muss vielleicht sagen, wir hatten erst überlegt, gar keine Folge an Weihnachten hochzuladen. Wir wollten euch natürlich nicht weiter belästigen, aber dann dachten wir uns, hey, die Leute brauchen ein kleines Geschenk. Und da dachten wir uns auch, wir können ja jetzt nicht mit einer ganz normalen Folge um die Ecke kommen, wie ihr sie alle liebt und mögt und hört, aber nee, da haben wir uns nochmal hingesetzt und wir haben uns nicht nur hingesetzt, man könnte auch fast sagen, wir haben uns zusammengesetzt, wenn auch natürlich über einschlägige virtuelle Portale. Wir haben ein kleines Interview gemacht.
Ja, genau. Damit bleibt Donnerstag soweit erstmal Eskapadentag, alle zwei Wochen.
So ist es.
Ja, wir haben ein kleines Interview gemacht. Zu viel wollen wir jetzt auch nicht verraten, ihr werdet es ja gleich hören. Wir werden da jetzt auch nicht weiter auf Weihnachten eingehen, weil, wie gesagt, das ist schon pre-recorded und wir haben mit dem Gedanken gespielt, das erst nächstes Jahr zu veröffentlichen, aber warum nicht? Warum nicht an Weihnachten? Hm? Ja.
Warum nicht? Einfach mal disruptiv denken. Auch
niemand veröffentlicht irgendwas an Weihnachten, weil alle zu sehr damit beschäftigt sind, mit ihrer Familie zu sein. Also machen wir es einfach.
Also machen wir es einfach.
Ja, das...
Wir wünschen euch...
Ja, ich wollte das Gleiche sagen, was du, glaube ich, gerade sagen willst.
Dass wir euch wünschen, dass euch kein Hund beißt und ihr leckere Ente habt oder dass die Leute hoffentlich ganz viel Spaß mit dieser schicken kleinen Folge haben.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Raclette. Stellt euch da was Feines zusammen und viel Spaß mit dieser Folge. Hört da mal rein. Ich hoffe, es gefällt euch mit unserem spannenden Gast, unser Gespräch. Und dir, Daniel, wünsche ich auch frohe Weihnachten. Ja, das grüß deine Mutter von mir.
Ja, du deine auch. Und man könnte ja auch schon sagen, 14-tägig. Wir wünschen natürlich auch schon mal einen guten Rutsch. Und dann
bis im neuen Jahr.
Wir hören uns im neuen Jahr. 2021 wird alles besser.
Zkiskiski.
Hallo an alle da draußen, herzlich willkommen zurück zu Eskapaden. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben einen Gast für euch. Erstmal, ich bin wieder dabei, Corvin und Daniel auch. Moin Daniel.
Schönen guten Abend.
Und unser Gast ist jemand, auf den wir sehr gespannt sind, ein bisschen von dem reden zu hören. Stefan von Locked Escape Rooms. Moin Stefan.
Moin, grüßt euch, schön da zu sein, danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Einmal, wo sitzt du eigentlich gerade? Also in welchem Bundesland befindest du dich?
Genau, also jetzt gerade bin ich in NRW, genauer gesagt in Bochum. Das ist auch meine Heimatstadt. Zwar bin ich in Essen um die Ecke geboren, aber in Bochum aufgewachsen. Und genau, da sitze ich auch gerade zu Hause am Esstisch, am provisorischen Homeoffice-Tisch.
Ja. Daniel, bei dir alles fit soweit?
Bei mir ist alles fit. Ich habe ja so ein paar Interviews über das Studium schon mal gemacht, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin aber natürlich auch gespannt, wohin das Gespräch so von selbst vielleicht ein bisschen verläuft. Wie geht's dir, Corvin? Alles fit?
Bei mir ist auch alles fit. Ich freue mich auf das Interview. Ich habe noch nicht so viele Interviews gemacht, außer so auf der Straße. Ich bin ganz gespannt, warum... Aber genug von uns. Erstmal zu dir, Stefan. Ich hoffe, bei dir ist alles super. Es geht dir gut, entsprechend der aktuellen Umstände. Uns würde erstmal so ein bisschen interessieren, was so dein erstes Erlebnis mit Escape Rooms war.
Genau, mein erstes Erlebnis mit Escape Rooms, das war in London. Und zwar war ich da, das war 2014. Mit drei weiteren Kumpels auf so eine Städtereise, so ein Kurztrip übers verlängerte Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Feiertag da war, aber irgendwie war das so ein langes Wochenende, was wir da verbracht haben. Und wir waren witzigerweise alle noch nicht in London und waren dann natürlich heiß auf die ganzen Sightseeing-Themen, die man dann so abklappert. Und dann waren wir aber irgendwann, glaube ich, schon so am zweiten Tag halt so mit diesen großen, sage ich mal, durch hier, Big Ben, London Eye und sowas. Ne? Und dann haben wir uns mal auf TripAdvisor begeben und da haben wir dann diese Rätselsachen gefunden. Escape Rooms, wir haben schon immer so ein bisschen so eine Affinität zu Rätseln und auch Spielen, Gesellschaftsspielen irgendwie auch gehabt und dann halt gelesen und irgendwie alles super Bewertungen. Ich glaube, es waren sogar damals die ersten drei oder vier Treffer bei TripAdvisor, bei Aktivitäten waren eben Escape Rooms und wir dachten, okay, das müssen wir irgendwie jetzt noch unterbringen. Es war natürlich dann nur noch Samstag und Sonntag übrig und jetzt mittlerweile weiß ich das, Samstag und Sonntag sind halt auch die begehrtesten Termine bei Escape Rooms und dementsprechend war es tatsächlich gar nicht so leicht, da noch so spontan einen Termin zu bekommen. Ich meine speziell London, da geht es natürlich dann auch zur Sache mit Touristen und so weiter. Aber wir haben es dann hinbekommen und sind dann da in einen Raum gegangen. Und das war Wahnsinn. Also wir sind irgendwie, das Thema war, der hieß glaube ich Zen Room. Also es war irgendwie so ein asiatisch angehauchter Raum. Man muss ehrlicherweise sagen, gar nicht besonders toll und gar nicht besonders groß und irgendwie, ein bisschen eklig auch so, ne? Aber wir sind dann rein und dann hat sich in dieser Stunde einfach eine unfassbare Dynamik da ergeben und wir waren wie im Film und völlig hin und weg und haben es dann am Ende, es ging dann am Ende eben darum, wieder natürlich aus dem Raum rauszukommen, aus der Eingangstür, in die man auch eingetreten ist und man musste eben am Ende noch einen Code eingeben und wir haben es wirklich in der letzten Sekunde geschafft. Es musste noch so eine Rechenaufgabe am Ende sehr hektisch dann zu viert gelöst werden und weil die Zeit knapp war. Also wir sind da rausgesprungen, dem Game Master in die Arme. Ich weiß nicht, gefühlt vier N20er so im völligen Wahn und umarmen da den 20-jährigen Game Master. Also es war wirklich Wahnsinn. Und das war natürlich dann unser Highlight dieses Trips. Und abends im Pub, es gab nur noch ein Thema. Das war so die erste Berührung mit Escape Rooms und die war natürlich weitreichend und prägend auch für mich dann im Endeffekt, ja.
Ja, ganz offensichtlich. Es gibt jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte. Du hast ja auch gerade schon mit diesen schönen Nachgesprächen immer, nachdem man einen Raum gespielt hat, erwähnt. Ich wollte jetzt aber erstmal drauf kommen, also auch natürlich interessant, dann hat dann heißt es ja, dein erster Raum war quasi auch ein englischer direkt mal. War das irgendwie ein Hindernis für euch oder wart ihr alle so auf Englisch bewandert, sag ich mal?
Ja, also ich glaube, also ein richtiges Hindernis war das eigentlich nicht, weil in dem Raum war es jetzt nicht so, dass man besonders viel lesen musste. Okay. Es war eben, also auch für die damalige Zeit, glaube ich, sehr typisch. Also ich glaube, mittlerweile spricht man da so von erster Generation Räumen. Mhm. Ich sag mal jetzt, ohne die großen technischen Features, eben viel Logik, Kombinatorik, ich sag mal, Schlösser öffnen, sehr klassisch einfach, teilweise aber echt witzige Gimmicks, also super cool gemacht einfach der Raum, aber nicht mit der großen Technik. Deswegen war die Sprache eigentlich nicht so das Hindernis. Ich kann mich noch erinnern, wir konnten mit 2, 3 Hinweisen des Game Masters, weil die kamen auch per Lautsprecher. Da konnten wir nicht so wirklich was anfangen, weil wir es, glaube ich, auch noch teilweise verstanden haben. Aber genau, hat dann ja doch noch irgendwie gereicht. Die Sprache war nicht die große Barriere, ja.
Okay. Ganz zentrale Frage, die ich auf jeden Fall stellen wollte. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch gedacht habt, wir gründen jetzt ein Escape Room von null auf sozusagen? Habt ihr danach erstmal noch nach diesem Londoner Raum weitergespielt, einige Räume? Oder seid ihr irgendwie übers Studium an diese ganze Gründerszene und so ein Kamm ran und ist es darüber entstanden, diese Idee? Wie ist das gelaufen bei euch?
Mit Gründerszene hatten wir eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nichts zu tun, weil wir witzigerweise alle gemeinsam Maschinenbau studiert hatten damals schon. Wir waren alle schon fertig und auch schon berufen. Unterwegs, klassischer Maschinenbau-Ingenieurstudiengang und dann, ich sag mal, irgendwo im Unternehmen gearbeitet. Mit der Gründung hatten wir da eigentlich, also das war gar kein Thema für uns, weil man ist ja dann auch gerade irgendwie angekommen, man ist gerade fertig, du hast die ganze Zeit studiert und jetzt verdient man endlich Geld und dann war das halt so, jetzt macht man das. Ne? Aber es hat auch schon so ein bisschen, ich nehme schon mal vorweg, wir haben das nicht dann zu viert gemacht, sondern im Endeffekt nur 2 von den Leuten, mit denen wir da waren, haben das dann am Ende auch umgesetzt. Aber bei uns beiden war es auch schon so, dass wir nach relativ kurzer Zeit im Job so das Gefühl hatten, so richtig, so das ist es halt auch nicht jetzt. Und war man auch schon so ein bisschen frustriert, weil das echt auch eine lange Zeit natürlich gedauert hat, bis man dann an dem Punkt war eigentlich. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Wir haben dann als wir dann auf dem Rückweg waren, schon mal so gesponnen in die Richtung, gibt's das überhaupt in Deutschland? Und dann eben angefangen zu googeln. Und es gab einfach zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wenig Anbieter. So im Raum NRW, wo wir ja auch ursprünglich eben herkamen, da gab es eben Anbieter in Düsseldorf. Und den haben wir dann gespielt. Den fanden wir im Verhältnis zu dem Raum in London gar nicht mal so gut. weil einfach, also das hatte mehrere Gründe. Es war einfach, die Räume waren sehr klein. Es war ein Standort, die hatten viele Räume, aber eben alle sehr klein. Und wir waren mit dem ersten Raum nach 20 Minuten fertig. Und ein bisschen Enttäuschung einfach da, aber man hat eben auch mal gesehen, es geht eben auch anders. Also es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach einen Raum machen und der ist dann irgendwie cool oder macht irgendwie Spaß. Das hat man dann schon mal gesehen. Und dann haben sie uns eben noch in den zweiten Raum gelassen, weil wir so schnell fertig waren. Der wiederum war so quasi schwer oder eigentlich fast unmöglich. Und wir haben uns natürlich dann auch keine Tipps gegeben, dass wir aus denen dann nicht rausgekommen sind. Also haben wir eigentlich dann schon mal die ganze Bandbreite da bei unserem ersten Versuch dann in Deutschland mitbekommen. Danach war es dann eigentlich relativ zügig so weit, dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie selbst auch machen und selbst auch probieren. Und dann ging es alles los. Ne? Dann haben wir uns einen Standort gesucht, waren natürlich sehr auf Bochum fixiert, unsere Heimatstadt, irgendwie Nähe zu den Familien, zu den Jobs auch einfach, ne? Weil wir haben halt gesagt, wir wollen das irgendwie versuchen, nebenbei zu machen. Also neben dem Angestelltenverhältnis. Und haben dann Ende 2014, so im selben Jahr noch, die Location angemietet, direkt in der Bochumer Innenstadt. Wir haben uns für ein Ladenlokal entschieden. Also viele sind ja auch den Weg gegangen und haben eben, alte Praxen oder Anwaltskanzleien oder sowas genommen. Wir haben uns eben für ein Ladenlokal entschieden und dann ging es so an die ganze Gründung heran, ne? Also Umbau, alles, was dazugehört, Nutzungsänderungen, bis auf einmal mit Architekten in Kontakt, mit dem Bauordnungsamt so, und das alles neben dem Job. Das war dann schon irgendwie, so bis Mitte 15, bis zur Eröffnung von unserem ersten Raum, war das schon auf jeden Fall eine krasse Geschichte für uns damals, ja.
Wie viel Zeit ist denn vergangen von eurem Besuch in London zu dem Beschluss, dass ihr jetzt auch wirklich was gründen wollt? Fände ich da mal interessant. Also, weil man hadert ja bestimmt auch mit sich. Mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Oder?
Auf jeden Fall. Also wir saßen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob 3 oder 4 Wochen nach dem Trip, hat nochmal zu viert in der Konstellation zusammen und haben eben gesagt, so, wie sieht's jetzt aus, ne? Uns hat das irgendwie alle nicht losgelassen, aber dann haben wir da eben entschieden, oder dann haben eben 2 gesagt, so, wir trauen uns nicht, weil wir wollen es jetzt nicht, wir haben irgendwie gerade einen Job und so, und macht mal. Und dann haben wir natürlich auch nochmal gehadert. Und dann hat es aber auch die Entscheidung eigentlich nur noch 2, 3 Wochen gebraucht, und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, komm, wir probieren das. Ne? Wir haben nicht wirklich was zu verlieren.
Du hattest gerade schon erwähnt, man hat ja dann zu etlichen Leuten und Institutionen Kontakt, wenn man das alles aufbaut. Was ich mich gefragt hatte, ob es zwischendurch jetzt in Sachen Behördengänge, nenne ich es jetzt einfach mal, aber du kannst auch über Architekten und sonst was reden, wenn man da irgendwo draufschreibt, wir möchten einen Escape Room gründen, dann wissen ja immer noch nicht alle, was gemeint ist. Gibt es dann manchmal gerade so vielleicht auch eher ältere Herrschaften, wie auch immer, oder weniger Unerfahrene, wenn es um so moderne Dynamiken wie eben Escape Rooms geht, die dann so sagen, ja, was ist denn das? Und dann erklärt man das und man bekommt vielleicht so ein bisschen zurück, ah, ja, okay, weil die vielleicht sonst eher mit so standardmäßigem Gedöns zu tun haben und gar nicht so, also Escape Rooms sind ja, finde ich, in Deutschland immer noch so ein bisschen, jetzt nicht unbekannt, aber ich würde immer noch nicht behaupten, dass es auf jeden Fall jeder kennt. Gab es da manchmal so komische Situationen?
Vor allen Dingen vor 6 Jahren, ne?
Vor allen Dingen vor 6 Jahren auf jeden Fall, ja.
Ja, also definitiv kann ich das bejahen. Also ich sag mal, so eine Antwort wie, ah ja, okay, verstehe, wäre schön gewesen. Also da hätten wir uns, glaube ich, schon sehr drüber gefreut an der einen oder anderen Stelle, weil also klar, wenn du beim Bauordnungsamt oder diversen Behörden eigentlich anklopfst und sagst, ich mache hier ein Escape Room, da ist halt, also ja, da können die gar nichts mit anfangen, ne? Oder vor allen Dingen halt damals nicht. Und es hat dann auch einfach sich wirklich bewährt, die Leute, denen das mal richtig zu zeigen, also persönliche Termine zu machen. Klar, wir hatten damals noch nicht die Möglichkeit, das quasi in einem Raum zu zeigen, weil den gab es ja noch nicht. Aber man hat natürlich schon die Möglichkeit gehabt, über einen Vor-Ort-Termin eben auch Dinge deutlicher zu erklären und gemeinsam zu besprechen, um auch so ein bisschen herauszufinden, was ist das überhaupt? Also was kann ich, wie kriege ich das jetzt so in meine Mühle, Behörde rein halt, ne? Und das war damals einfach schon hilfreich, dass wir da, glaube ich, auch in Bochum eigentlich ganz umgängliche Leute hatten, die sich da um uns gekümmert haben, und wir das dann gemeinsam mit unserem Architekten damals ganz gut über die Bühne bekommen haben, auch relativ schnell. Man muss auch dazu sagen, wir haben so ein bisschen quasi schon losgelegt, obwohl wir noch gar nicht so wirklich da überhaupt eine Zulassung hatten, quasi. Da war dann natürlich auch schon doch noch mal relativ schnell die Möglichkeit, auch noch mal was zu zeigen. Und dann war es natürlich um die meisten auch geschehen. Ne? Dann, oh, was ist das denn hier? Ein Detektivraum. Und hier ist alles ja so schön. Und wo habt ihr die ganzen Sachen her? Und so, ne? So war das halt damals. Ne? Und ja, dann war es eigentlich relativ einfach. Da musste man natürlich die Sachen wie Brandschutz, richtige Lüftung, ja, diverse Pläne vom Architekten für die Fluchtwege und also alles musste man natürlich trotzdem einhalten, keine Frage. Das haben wir auch eben von vornherein auch mit einem echt sehr gewissenhaften Architekten gemacht, für den das Thema ja auch neu war. Aber ja, ein paar Reibungspunkte gab es, weil du willst natürlich als Escape Room-Bauer, willst du es natürlich besonders cool haben, du willst besonders kleine Durchgänge machen, du willst am liebsten gar keine Tür im Raum haben, du willst die Leute anketten. So, ne? Aber das alles geht natürlich nicht und da muss man irgendwie gucken, dass man Kompromisse findet. Und ja, also gerade bei unseren ersten Räumen, das sind auch eben Generation 1 Räume natürlich geworden dann 2015, war das relativ einfach auch umsetzbar dann am Ende des Tages. Ne?
Du hast es vorhin gesagt, wolltet das neben dem Beruf noch so ein bisschen machen. Ich meine, es ist jetzt ja schon klar, dass das nicht so lange funktioniert hat. Wann nach eurer Eröffnung ist es quasi um euch geschehen, dass ihr das als Fulltime-Job gemacht habt?
Viel zu spät. Also, ja, es war wirklich, also das war so, kann man fast sagen, jetzt, also ich bin jetzt seit 2 Jahren Papa, deswegen kann ich das nicht mehr so hundertprozentig beantworten, aber das war bis dato auf jeden Fall die härteste Zeit so in meinem Leben, weil mit einem 40-Stunden-Job, den ich damals hatte, plus irgendwie so der Gründung, wo dann eben auch viel natürlich Herzblut und ja, Begeisterung und alles drinsteckt, war das schon krass. Und ich habe das im Endeffekt ich habe am 1.7.2016 den ersten offiziellen Arbeitstag bei Loct gehabt, ohne anderen Beruf im Background. Also ja, im Endeffekt waren es dann nicht ganz 2 Jahre, aber schon anderthalb und ein bisschen mehr, so, ne, die ich das halt parallel gemacht habe. Und das parallel bedeutete halt, ja, wie gesagt, 40 Stunden nach der Arbeit unter der Woche und das komplette Wochenende arbeiten. Ne? Ja. Und das war schon wirklich, das war schon hart, ja.
Hatte man da noch Angst, dass das irgendwie vielleicht doch den Bach runtergeht? Und war das so ein bisschen Risiko und alles auf eine Karte setzen? Oder war da schon alles so halbwegs in trockenen Tüchern?
Also am Anfang wussten wir natürlich gar nicht, was überhaupt kommt. Wir hatten dann gerade auch quasi kurz vor der Eröffnung erfahren, das war dann noch ganz, ganz, ja, im Nachgang kann man sagen, lustig, damals gar nicht lustig, dass im Prinzip gerade noch ein anderer Typ 3 Häuser weiter dabei ist, auch ein Escape Room zu bauen.
Eieiei.
Und genau, das war dann halt erstmal so, okay, also erstmal gut, scheint irgendwie noch einer auf die Idee gekommen zu sein, also scheint nicht die dürfste Idee zu sein, aber natürlich schlecht, boah, direkt einen Konkurrenten hier nebendran und ja, was ist das denn für einer und so und ja, da haben wir uns natürlich total beeilt und erstmal so, oh nee, komm, ey, den rufen wir jetzt erstmal nicht an, wir machen es erstmal hier schnell auf und so, ne? Und genau, dann hatten, haben wir dann auch, glaube ich, ein paar Tage waren es dann im Endeffekt vor ihm aufgemacht, haben uns dann aber auch relativ schnell getroffen und gemerkt, ey, das ist eigentlich ein verdammt cooler Typ und wir kamen halt auch relativ gut zurecht sofort und dann ja, hat man auch relativ schnell gemerkt, dass dieses Escape Room Ding jetzt ja gar nicht so krass dieses Ellenbogen Ding ist mit der Konkurrenz so, sondern eher, du bist eher hinterher froh, wenn du in deiner Stadt Anbieter hast, die auch gute Räume machen, weil wir ja schon zu Beginn gesagt habt, es gibt eben immer noch so viele Leute, die das Thema gar nicht kennen. Und wenn jetzt jemand losgeht und mit seiner Gruppe in Escape Room geht und die haben es alle noch nie gemacht und es ist nicht so wie bei mir in London und mit meinen Jungs und wir haben voll Bock und es hat richtig Spaß gemacht, so, ich gehe ja dann auf jeden Fall nochmal in Escape Room. Wenn es aber schon beim ersten Mal Mist war, ja, das kennt man ja von sich selbst, ne? Also dann macht man es halt nicht nochmal, ne? Dann ist es halt, oder du musst halt krass von jemandem überredet werden, es nochmal zu tun, ne? Und so war das dann auch bei uns im Endeffekt. Wir hatten, glaube ich, Räume, die waren so ein bisschen auf einem Level. Das war irgendwie dann am Ende ein bisschen Nuance, Geschmackssache, welcher Raum jetzt irgendwie dem Kunden mehr gefallen hat. Aber es gab die und die Aussagen. Es waren aber immer was positiv. Ne? Und das war eigentlich für uns das Zeichen, okay, es ist jetzt gar nicht so dramatisch, dass da jetzt jemand noch ist, der sich auch weiterentwickelt. Wir entwickeln uns weiter. Das ist einfach, die Masse ist einfach da, die das Produkt haben möchte. So, ne? Mhm. Und das war dann okay, ja, war gut.
Ja. Wenn wir vielleicht gerade bei dem Thema sind, du hast es gerade schon angesprochen, also es ist ja in dem Sinne jetzt nicht die klassische Konkurrenz wie zwischen zwei Bäckern, die direkt nebeneinander aufmachen, nehme ich jetzt einfach mal als Metapher. Habt ihr bestimmte Anbieter, mit denen ihr auf einer gewissermaßen regelmäßigen Basis kommuniziert? Wenn ja, wonach wählt ihr die aus? Oder gibt es generell irgendwie so Medien, über die so eine gewisse Branchenkommunikation stattfindet?
Also ja, beides. Also erstmal gibt's, sind wir Mitglied in dem Fachverband von Life Escape Games. Das heißt also, da findet jetzt auch gerade aktuell ein ziemlich regelmäßiger Austausch statt über Zoom-Konferenzen. Mhm. Und das merkt man jetzt eigentlich zum ersten Mal richtig, wie ja, was für einen Vorteil das auch hat, dass es das gibt im Endeffekt, wo man halt wirklich einen Austausch hat mit ganz, ganz vielen Anbietern, die halt ja alle natürlich aktuell auch vor ähnlichen Problemen stehen. Und ja, es, ich meine, wir sind schon eigentlich seit Gründungszeit dieses Verbands Mitglied, aber auch jetzt heute noch eigentlich viel zu wenig Anbieter leider, die da mit dabei sind, um da irgendwie wirklich, sage ich mal, auch was es auch immer jetzt ist, aber um was zu bewegen, sage ich mal. Ne? Und jetzt ist es halt aktuell so, es hilft, es haben sich jetzt echt noch mal ein paar aufgerafft und sind auch dem Verband beigetreten oder nehmen zumindest eben an den Konferenzen teil und man hat einen Austausch. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, denke ich. Und einzelne Anbieter sind wir halt in Kontakt mit den Anbietern aus Bochum. Weil, also wir haben zwei noch weitere Anbieter in Bochum, die ja das auch alles sehr, ja, wie gesagt, sehr mit Herzblut und einfach, ich sag mal, ja.
Die sind mit voller Sache dabei, das ist nicht genau so eine halbherzige.
Genau, richtig, das merkt man einfach und da ist der Austausch halt auch ziemlich gut. Wir versuchen es jetzt aktuell jeden Montag sogar uns einmal abzudaten, was so Lage ist. Und wir haben auch zum Beispiel gemeinsam jetzt, als wir Mitte des Jahres wieder eröffnen durften, haben wir gemeinsam bei der Stadt ein Hygienekonzept eingereicht, was natürlich auf die Standorte dann nochmal angepasst war. Aber wir haben das gemeinsam entwickelt und wir planen gerade auch eine gemeinsame Website zu machen, wo eben Inhalte, die uns alle betreffen, drauf kommen. Also da ist gerade auch, vielleicht ist Corona da auch so ein bisschen der Treiber oder der Antreiber in so einer Sache, dass wir irgendwie schon, oder ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt versuchen, so ein bisschen noch mehr zusammen zu machen, weil am Ende des Tages kocht natürlich trotzdem jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen und man guckt natürlich auch in die eigene Tasche und schaut das oder muss schauen, dass eben alles läuft. Aber jetzt ist schon so ein bisschen die Zeit gekommen, wo man auch was gemeinsam macht, was ich echt schön finde, weil die Jungs, die haben das drauf und Mädels natürlich. Und ja, es, also es macht Spaß, ja. Mhm.
Wir wollen noch gar nicht zu viel über Corona reden. was ich mal ein bisschen interessant finde, du hast gerade eben erwähnt, dass ihr zwei, die ihr das gegründet habt, Maschinenbau studiert habt. Was hast du das Gefühl, hat an deinen Fähigkeiten und auch vielleicht an deinen Interessen in der Kindheit vielleicht sogar schon dazu geführt, dass du ein Escape Room gründen willst? Also, dass ihr auf jeden Fall schon mal technisches Vorwissen gehabt, um jetzt Rätsel zu bauen oder so. Was würdest du da sagen, war für dich so ein bisschen entscheidende Fähigkeiten und Interessen?
Ja, also ich glaube, das, was im Maschinenbaustudium kam, das war dann erst eher so ein bisschen später, sage ich mal. Ich hatte schon immer so eine Affinität, auch durch meinen Großvater ziemlich viel zu Holz. Das heißt also, irgendwie gefühlt in meinem vorherigen Leben muss ich irgendwie mal sowas wie Schreiner oder so gewesen sein. Also ich liebe es einfach, Sachen mit Holz zu machen, den Geruch, wenn du es schneidest, wenn du es allein schon kaufst und alles. Also es ist einfach irgendwie, ja, macht mir einfach eine Menge Spaß. Und das konnte ich natürlich, ja, dann auch einfach nie so richtig machen. Ich hätte es schon machen können, aber ich habe mich halt für einen anderen Weg entschieden. Und da konnte ich natürlich dann gerade auch in der Bauphase natürlich das nochmal so ein bisschen ausleben. Und ja, da glaube ich, bin ich auch schon ganz, ja, habe ich nicht zwei linke Hände, sage ich mal. Das heißt also, das ist schon was geworden, in den meisten Fällen zumindest. Und ja, ich glaube, diese Affinität also zu auch so eine Art Rollenspiel. Ne? Ich habe irgendwie viele ältere Cousins und da bin ich immer hinterhergelaufen früher. Die haben dann hier so Schwarze Auge und sowas gespielt halt in den 90ern und so. Ne? Das hat mich eigentlich schon immer fasziniert und bin ich aber auch so ein bisschen von weggekommen einfach. Ne? So, das war dann ein bisschen so die Entwicklung auch mit dem Studium. Das war dann bei mir auf einmal alles so sehr, sehr klassisch und sehr, sehr reingedrückt in so ein System. Und irgendwie war das schon auch so ein bisschen so, okay, nee, ich mach's jetzt einfach mal anders. Und ja, ich gehe da raus. Und das war irgendwie auch schwierig, der Schritt, muss ich schon sagen, weil auch ja meine Eltern auch ziemlich konservativ sind, was das angeht und so. Dann erzähle ich denen, dass ich ein Escape Room machen will. Also ich glaube, mein Vater, der wäre am liebsten aus dem Fenster gesprungen damals, als ich das gesagt habe. Aber genau, dann macht man sich schon nicht einfach. Aber ich glaube, im Endeffekt war das jetzt schon richtig, dass ich das gemacht habe. Weil ich glaube, ich konnte meine auch Talente, die auch noch anderer Natur sind, was ich schon immer irgendwie beispielsweise auch recht gut machen konnte, sind so Sachen organisieren, was eben auch jetzt in der Selbstständigkeit halt, was ich gemerkt habe, was eigentlich das A und O ist, dass du die Sachen organisiert kriegst. Und da fühle ich oder habe ich mich eigentlich von vornherein mehr zu Hause gefühlt jetzt als so in diesem klassischen, Herr Langhoff, machen Sie mal bitte heute diese Messung und schicken Sie mir morgen die Ergebnisse.
Es gibt ja immer dieses klassische Bild oder es wird unterstellt, dass in Deutschland den Selbstständigen oder die es werden wollen, so ein bisschen Steine in den Weg gelegt werden. Kannst du das bestätigen oder siehst du das ganz anders?
Gute Frage. Also ich kann es jetzt erstmal so gar nicht bestätigen. Also bedingt vielleicht. Also ich denke gerade so ein bisschen in die Richtung so Steuern und so, wo man sich schon teilweise mal so im ganzen Prozess dann der Entwicklung und so, wenn du dann so einen Laden irgendwie hochziehst, auch mit Mitarbeitern und dann kommt der Umsatz und so und du am Ende realisierst, wie wenig in Anführungszeichen dann da noch übrig bleibt. So, da gab es eben schon teilweise Themen, wo man so gedacht hätte, ja, hier könnte man irgendwie vielleicht noch mal so ein bisschen Erleichterung erfahren quasi. Aber im Großen und Ganzen habe ich das eigentlich nicht so gefühlt, dass mir jetzt Steine in den Weg gelegt wurden, dass wir das nicht, dass wir irgendwas nicht hätten machen können. Wir hatten mal ein Lärmschutzproblem, weil wir auch natürlich, wir sind in der Innenstadt und wir haben ein Haus, oder unser Laden, den wir gemietet haben, der ist in einem Haus, wo eben auch Personen wohnen. Und da sind natürlich solche Themen da, weil wir haben Wochenendgeschäft, wir haben Geschäft bis 22 Uhr und solche Sachen. Und da war es schon teilweise eben so, dass da reichte dann ein Brief von einem Bewohner. Und wir wurden da quasi dann herzitiert und mussten diverse Maßnahmen einleiten, sage ich mal, sonst hätte es da irgendwie eine Schließung gegeben oder sowas. Und was auch natürlich dann teuer war im Endeffekt für uns, wo man sich dann schon fragt, also ob das denn dann jetzt so sein muss, ne? Weil man geht schon, also dieser Punkt hier, das war dann auch eben schon ein bisschen, war es alles schon ein bisschen fortgeschrittener, da hatten wir gerade unseren fünften Raum gebaut, also das war dann auch kein Raum der ersten Generation für, ich sag mal, ein paar Euro, so blöd gesagt, sondern das war dann schon ein Raum, der sehr teuer auch war, einfach in der ganzen Produktion. Und wenn du dann nach ein paar Wochen, wo du den eröffnet hast, weil das dauert ja, bis der auch rentiert ist und so, ne, wenn du dann da schon wieder so quasi vor der Schließung so kurz stehst, das macht natürlich riesen Panik und hat es auch gemacht. Ist dann am Ende, haben wir es dann alles so gemacht, so wie wir es halt aufgetragen bekommen haben. Das war dann auch okay. Aber so an solchen Stellen würde man sich vielleicht ein bisschen mehr auch Verständnis für den Unternehmer an der Stelle wünschen. Ne? Ich meine, klar sind die Bedürfnisse der Leute, stehen die auch sehr hoch, aber da hatte ich teilweise das Gefühl, dass da wurde so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen.
Mhm. Vielleicht noch eine provokative Frage zu den Räumen vor Ort. Was hältst du persönlich davon, wenn ein Anbieter sagt, ich bestelle mir einfach fertige Räume und lass mir die reinbauen? Findest du, das ist verwerflich oder ist es einfach nur ein anderes Konzept?
Also ich glaube, man kann für die Hörer vielleicht auch nochmal sagen, dass es ja nicht immer so ist, wie du das jetzt erwähnt hast, dass Räume gebaut werden von den Anbietern selber, sondern dass es ja wirklich mittlerweile so Corporate Escape Rooms gibt, die man sich von der Stange, klingt doof, aber bestellen kann, die dann für einen gemacht werden. So, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man sich halt als Anbieter eine grundsätzliche Frage stellen. Will ich das Business halt als reines Geschäft, sehe ich das als reines Geschäftsmodell? Eben, ich schaue mir an, was ist auf dem Markt, was kann ich kaufen? Jetzt möchte ich Aladdin und jetzt möchte ich Pirat und dann gucke ich mal, wo das hinführt. So, ne? Oder will ich halt so selber mich da so ein bisschen verwirklichen? Das ist halt eher so ein bisschen bei uns der Fall. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne halt Räume, die gekauft wurden. Ich kenne auch Leute, die halt sehr, sehr geile Räume bauen, die sie halt auch verkaufen. Und deswegen finde ich das absolut legitim. Also der Raum muss jetzt dadurch nicht irgendwie schlechter sein. Also die besten Räume, die ich allerdings gespielt habe, sind schon eher von Leuten, die sie dann selbst gemacht haben halt. Ne? Aber oder also zumindest selbst konzipiert und selbst, ne, dieses i-Tüpfelchen, was man dann selbst nochmal drauf gibt, wenn man sich alles eben selbst ausdenkt, ne? Ob man dann hinterher ein Bühnenbild annimmt oder die Technik einkauft oder wie auch immer, das kann man dann alles auch machen. Das ist auch sehr legitim. Aber ich glaube, die Grundidee, wenn die so von einer Person kommt, die sehr passioniert ist, was das angeht, dann hat man schon nochmal ein Step mehr, als wenn man es sich reinkauft. Mhm.
Zum Thema Raumbau finde ich auch ganz interessant. Das ist ein bisschen ein sensibles Thema ja eigentlich auch. Ich stelle die Frage trotzdem mal. Du hast ja viel Erfahrung, ihr habt ja auch viele Räume. Wie lange dauert es, dass sich ein Raum amortisiert? Also nur der Bau des Raumes, nicht die ganzen Nebenkosten und so. Das sind ja Rechnungen, die viel komplexer sind und viel länger. Aber nur mal so der durchschnittliche Zeitraum, bis so ein Bau sich überhaupt erstmal gelohnt hat.
Die Frage ist, also die ist tatsächlich auch schwierig einfach, weil natürlich ein Raum auch sehr unterschiedlich kostet einfach in der Herstellung. Wenn ich jetzt die Räume, die wir ganz am Anfang gebaut haben, sehe, wo wir im ganz niedrigen fünfstelligen Bereich, sage ich mal.
Also du musst keine Zahlen
liegen, ne? So nur, damit man ungefähr eine Größenordnung irgendwie hat, ne? Da ist natürlich so ein Raum relativ schnell auch schon vielleicht fast nach einem Weihnachtsgeschäft wieder amortisiert und du machst sozusagen nur noch Plus, außer deine Ausgaben, die du sonst noch hast. Aber wenn halt ein Raum dann plötzlich so das, sagen wir mal, Zehnfache davon kostet, dann dauert es natürlich schon mal deutlich länger, ne? Und
oha.
Ja, das kann halt abdriften und es ist auch abgedriftet. Die ganze Szene ist ein bisschen abgedriftet. Wenn man jetzt sich als reiner, sage ich mal, Finanzmensch hinstellt und der wird wahrscheinlich sagen, sag mal, seid ihr bekloppt so, ihr baut Räume für 5.000 Euro und macht mit denen genauso viel Kohle wie mit Räumen für 100.000 Euro. Warum macht ihr das denn? Ne? Aber es ist natürlich klar, man will oder man muss auch den Leuten einfach neue Reize bieten und du willst natürlich auch immer wieder für Überraschungsmomente sorgen. Also, ey, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Wenn das ein Kunde sagt, ist natürlich top. Und dafür ist einfach, auch wenn es viele gibt, die es noch nie gemacht haben, gibt es einfach auch auf der anderen Seite sehr viele, die auch einen sehr hohen Anspruch haben. Und dem muss man auch irgendwie so ein bisschen gerecht werden. Also ich bin jetzt auch nicht der Freund davon zu sagen, ey, ich brauche hier den absolut teuersten Raum und das muss alles der Wahnsinn sein. Ne, das ganze Haus muss abheben. Das muss jetzt nicht passieren. Aber halt, ich muss schon, ich will schon dahin gehen, einen Raum anbieten mittlerweile, der einfach über dem Standard liegt und der die Leute einfach fasziniert und mitnimmt, ne, und überrascht. Das sind so Sachen. Und da ist es halt schwierig mit den ganzen Personalkosten, das, was man selbst reinsteckt und so. Da die ganze Technik. Also da kommst du ganz schnell in Dimensionen. Die Räume werden größer, du hast viel mehr Bereiche, es geht immer was auf, du kommst immer weiter, du brauchst teilweise Schauspieler. Also es ist alles halt möglich, es ist alles denkbar und da wird es mit dem Amortisieren natürlich auch schwierig. Da kann es auch mal 2-3 Jahre dauern. Ne? Also wir rechnen immer mit einem Raum, dass der so ungefähr 5 Jahre soll der halt da sein. Ja, und wir merken das jetzt, wir haben ja 2015 eröffnet. Es ist jetzt auch an der Zeit, also wir werden jetzt auch einen Raum umbauen. Nämlich den ersten, den wir gemacht haben. Und das war jetzt auch schon fast so das Maximum.
Du hast gerade schon gesagt, eine Möglichkeit in dem Sinne zu expandieren, ist natürlich weitere Räume zu bauen. Ihr seid dann ja aber nicht nur in Bochum geblieben, ihr habt jetzt auch in Bremen entsprechend eine Filiale, wo die gute Svenja ja jetzt auch arbeitet, die entsprechend heute nicht dabei ist, damit sie nicht in irgendwelche Verfänglichkeiten gerät. Da hatte ich mal die Frage, wonach wählt man so einen neuen Standort aus? Guckt man sich einfach an, okay, welche Städte sind vielleicht noch nicht so hoch frequentiert oder guckt man, wo hat man vielleicht schon irgendwie Beziehungen hin? Wie ist das da?
Genau, also das kann man, glaube ich, auch sehr unterschiedlich betrachten. Was wir gemacht haben oder was uns in der Standortanalyse wichtig war, war einmal die Entfernung zum Standort Bochum. Weil wir eben überlegt haben, dass wir teilweise Konzepte mitnehmen wollten und dann eben nicht zu nah am Bochumer Standort dran sein wollten. Das heißt also, wir hatten uns irgendwie so eine Grenze von, ich glaube, das waren damals 200 Kilometer oder sowas gesetzt, oder 150, die wir irgendwie auf jeden Fall weg sein wollten von Bochum, weil du im Ruhrgebiet einfach auch eine hohe Ballungsdichte hast an Städten und die Leute fahren hin und her. Also der Essener, der kommt auch in Bochum spielen und der Dortmunder auch und die Bochumer fahren auch nach Duisburg oder so. Das findet schon statt. Deswegen war einmal diese Distanz da, die wir brauchten und dann eben relativ einfach erstmal die Quantität, also wie viele Räume gibt es halt auf den Einwohner gerechnet. Bremen hat ja auch, sage ich mal, so ein bisschen Einzugsgebiet mit Delmenhorst, Oldenburg und so. Das sind ja alles auch, ne, und die kleineren umliegenden Städte, Dörfer, die es eben noch gibt, da kommen ja die Leute auch nach Bremen. Und die Anzahl der Räume vor Ort war oder ist auch nicht so hoch. Also wir haben das schon, wir hatten Bremen schon ziemlich früh sogar ins Auge gefasst, also weit bevor wir überhaupt vom zweiten Standort dann wirklich gesprochen haben, weil wir uns eben gewundert haben, dass es so verhältnismäßig ruhig einfach da ist, so, ne, aufgrund von Einwohnerzahl und so weiter. Und ja, genau, dann sind wir eben hingefahren, haben alle Räume auch gespielt und oder fast alle. Gibt ja noch einen dritten Anbieter in Bremen, wollte ich jetzt nicht unterschlagen, aber der ist jetzt nicht so direkt in der Innenstadt sozusagen, deswegen so ein bisschen außerhalb, also der jetzt mal ausgeklammert. Und genau, die haben wir halt gespielt und fanden wir auch teilweise gut, teilweise auch normal, sage ich mal. Wirklich was Schlechtes haben wir da nicht gespielt. Das hieß eigentlich für uns, okay, die Leute wurden nicht abgeschreckt und da können wir es probieren. So. Und dann, ja, haben wir das eigentlich relativ auch kurzfristig entschieden. Das Problem war dann eher, den Standort in Bremen selbst zu finden. Da haben wir uns echt schwer getan.
Seid ihr aber ja jetzt sehr gut mitgelandet. Also viel zentraler kann man ja quasi nicht sein, ne?
Auf jeden Fall. Also das war uns irgendwie schon auch wichtig. Ja, oder auch nicht. Ich meine, wir haben halt immer gesagt, ja, wenn du einen coolen Raum hast und so, die Leute fahren auch irgendwo hin. Aber am Ende des Tages hat dann doch so diese war das einfach, glaube ich, so ein bisschen auch ein Glücksgriff, weil dieses Gebäude halt also sehr nah am Hauptbahnhof natürlich gelegen ist und dadurch eben sehr zentral, aber auch weil es vom Innenraum her auch schon so viel hergibt für das, was wir vorhatten. Also wir wussten schon relativ früh, wir wollen 4 Räume an diesem Standort platzieren. Wir hatten schon relativ schnell eine Vorstellung davon, wie viel Quadratmeter wir pro Raum brauchen. Und die Aufteilung da ist einfach, passt einfach gut. Und man muss auch sagen, wir haben auch einen guten Mietpreis. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Klar, wenn du nicht kaufst, wenn du das Gebäude, wenn es nicht dir gehört, du hast natürlich immer laufende Kosten, je höher die sind, desto schwieriger ist es natürlich auch irgendwie dann am Ende einen Plus zu machen. Und das haben wir in Bochum Gut, den Standort haben wir natürlich auch schon länger. Da war das, würden wir heute wahrscheinlich, sagen wir mal, nicht mehr so machen. Aber jetzt ist es nun mal so. Aber da haben wir natürlich in Bremen deswegen auch Wert drauf gelegt. Und das war einfach eine super Synergie, die wir da bekommen haben, sozusagen. Ja.
Vielleicht sollten wir mal zum Elefanten im Raum. Wir haben ja, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, kommen. Corona, also es ist ja allgegenwärtig, auch gerade zur Zeit wieder sehr, sehr stark. Wie gut seid ihr denn so durch die Krise gekommen? Oder ja, doch, wie gut seid ihr so durch die Krise gekommen?
Also erstmal war das halt natürlich da im März schon ein krasser Schock, weil wir ja gerade den Standort in Bremen, also das war ja unser erstes Weihnachtsgeschäft und wir waren gerade so, dass das lief halt, ne? Mhm. Und wir hatten richtig Kohle in die Hand genommen für den Standort in Bremen. Also das war nicht mal eben, wir fahren da hin und schrauben ein paar Bretter an die Wand. Das war schon wirklich ein Mammutprojekt eigentlich, wo dann auch natürlich Existenzangst plötzlich eine Riesenrolle spielt. Und das war krass. Also wir sind schon so auch Escape Room Business im Sommer, wenn man jetzt, ne, so mal sieht, das ist schon auch teilweise ein bisschen hart, dann struggelt man auch schon so ein bisschen, aber so das, was wir dann da erlebt haben, auch durch diese komplette Schließung, du stehst plötzlich da und du hast diesen Apparat, den du dir ja selbst errichtet hast sozusagen, den hast du plötzlich und du kannst damit nichts mehr machen. Und ja, das war natürlich schon ein heftiger, eine heftige Nachricht, als sie dann gesagt haben, okay, jetzt ist halt wirklich Lockdown, es geht zu. Und dann erstmal positiv muss man halt sagen, so, es kam halt dann auch super schnell irgendwie Hilfen. Zumindest da, also ne, dass einem zugesichert wurde, so, wir machen was und so, man wird nicht alleine gelassen. Das war dann auch erstmal so ein bisschen beruhigend und so, komm, wir kriegen das schon irgendwie hin und mit den Vermietern gesprochen und alles war erstmal so, wir machen das schon zusammen. Halt, ne? Und das waren dann auch wieder gute Gefühle, die irgendwie reinkamen und wir haben dann eben entschieden, damals sehr, sehr zeitig, sehr schnell, dass wir was für zu Hause machen wollen für die Leute, rätselmäßig. Und haben dann eben Spiele entwickelt, die Leute sich bei uns dann im Shop kaufen können. Und sind damit eigentlich echt ziemlich gut gefahren. Also damit haben wir uns eigentlich echt so durch die Krise gerettet, ne? Also plus diese... Ja, das war dann sogar auch wieder ein bisschen ärgerlich. Also teilweise, wir haben ja dann auf einmal mit diesen Spielen ein bisschen Zusatz verdient und da mussten wir aber auch wieder was von dem zurückzahlen, was wir halt bekommen hatten an Hilfen. So, ne? Und dann war plötzlich halt so, Moment mal, da hätten wir jetzt ja auch, also im Urlaub fahren ist übertrieben, aber da hätten wir jetzt auch gar nichts machen können, so nach dem Motto. Aber im Endeffekt haben wir uns auch gesagt, ey, komm, wir stellen jetzt hier irgendwas auf die Beine, wir machen was und wir sind auch nicht die Typen, die jetzt irgendwie sagen, wir machen gar nichts und ob sich das rentiert oder nicht, ne, wissen wir nicht, wussten wir nicht. Mittlerweile würde ich schon sagen, dass das ein sehr guter Schritt war, dass wir das gemacht haben, weil wir einfach auch echt gutes Feedback bekommen und die Leute haben Spaß und wir haben uns eigentlich so ein kleines drittes Standbein aufgebaut dadurch sehen jetzt auch mal so ein bisschen oder lernen auch diesen digitalen Bereich ein bisschen kennen, was eigentlich so fast nochmal wie eine Neugründung eigentlich auch war und ist, weil du hast die ganzen Mitarbeiter, die zu großen Teilen Game Master sind, die sich um die Standorte kümmern, so, die müssen auf einmal halt ganz andere Sachen machen. Die sind ja mit ganz anderen Themen konfrontiert und wir auch und es ist alles wieder neu und wir finden uns gerade total so. Und das ist irgendwie natürlich auch was sehr Schönes und sehr Positives, ne? Dass man dann merkt, okay, ey, wir haben echt ein cooles Team da im Rücken. Mhm. Und ja, es ist gut. Also ich würde schon sagen, wir sind echt gut durch die Krise gekommen. Es ist echt hart und es nervt und es macht einfach natürlich null Bock. Aber ich glaube, es trifft halt einfach auch viele immer noch schlimmer. Ich meine, das kann man immer sagen, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir halt Sorge haben, dass wir eben überhaupt ins neue Jahr kommen. Ne? Also das schaffen wir erstmal schon, das ist jetzt schon mal klar und das ist halt für uns also mehr, als wir jemals erwartet hätten. Und jetzt wollen wir mal schauen im nächsten Jahr, hoffen natürlich sehr, dass wir irgendwie, also wir rechnen so damit, dass eine richtige Normalität halt irgendwie im Spätsommer wieder ansteht. Und da müssen wir natürlich schon noch mal gucken, da sind wir vielleicht schon noch mal auf die ein oder andere Hilfe, je nachdem, wie alles läuft. Aber irgendwie sind wir wahrscheinlich schon noch mal auf was angewiesen. Mal gucken, was da passiert. Ne?
Diese Online-Escape Rooms, du hast ja gerade schon groß erwähnt und wir haben ja auch einige schon gespielt. Die haben ja auch stark in der Qualität variiert, sage ich mal. Also jetzt nicht bei euch, aber bei anderen Anbietern. War das bei euch so eine intuitive Idee, dass ihr dachtet, okay, wir haben jetzt die zeitlichen Ressourcen, wir machen das jetzt auch halt als Antwort auf die finanziellen Probleme, die wir vielleicht haben? Oder war das so eine Idee, die ihr irgendwo aufgeschnappt habt, sage ich mal, wo ihr dachtet, okay, könnte funktionieren, probieren wir es einfach mal aus?
Nee, das war schon eher Ersteres. Also wir wollten schon einfach gucken, dass wir irgendwas, also dass wir die Ideen am Anfang, an diesem ersten Tag, wo wirklich klar war, es ist zu, die gingen ja in alle Richtungen. Also wir wollten von Kreuzworträtseln bis irgendwelche Ausschneidsachen für Bastelzeugs, für Kinder und so. Also wir wollten alles irgendwie anbieten, um den Leuten irgendwie ein Produkt zu generieren. So, ne? Und dann... Ja, haben uns am Ende noch mal ein bisschen sortiert und gesagt, ey, komm, lass uns mal ein bisschen mehr so bei unserer Kompetenz bleiben und schauen, dass wir irgendwie, ohne jetzt konkurrieren zu wollen mit EA oder sonstigen krassen Spieleentwicklern, dass wir irgendwie so ein bisschen unser Selfmade-Ding da auf den Markt bringen, was auch ruhig nach Selfmade aussehen kann. Hauptsache, es macht irgendwie Spaß. Und genau, ich glaube, das ist uns eigentlich dann am Ende ganz gut gelungen.
Okay.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, zurzeit ist es natürlich nicht so leicht, aber inwieweit bist du noch Escape Room-Fan? Also, dass die Passion da ist, ist klar. Aber wenn du in eine Stadt kommst, bist du dann so, dass du sagst, ja, ich spiele jetzt jeden Raum, den es hier gibt? Oder bist du eher so, dass du sagst, okay, wenn mir jemand einen richtig guten Raum empfiehlt, dann spiele ich den. Aber jetzt so rumprobieren, dafür habe ich keine Zeit, das ist nicht so mein Ding.
Ja, muss ich gestehen, ist schon eigentlich eher Zweiteres. Weil, also ich habe natürlich auch echt schon viele Räume jetzt gespielt einfach. Ich muss auch schon so ein bisschen sagen, das ist halt für mich jetzt auch einfach ja zum Business auch geworden. Also ich habe das schon auch gemerkt, dass man so ein bisschen auch abstumpft. Wenn man sich dann selbst so ein bisschen reflektiert, so, wie habe ich eigentlich gerade diesen Raum gespielt? So, ich bin da reingegangen, ich habe gar nicht an den Raum gedacht, sondern ich habe eigentlich nur überlegt, ja, wie machen die das hier? Und was ist hier für eine Technik? Und ach ja, hier, das kenne ich ja schon, da wird gleich bestimmt die Tür aufgehen oder so. ohne halt überhaupt so dieses, ey, komm, wir gehen jetzt mal in die Geschichte rein, wir tauchen mal ein und so. Also ist mir schon oft passiert. Und deswegen, also das ist so ein bisschen das Leid, was ich so als Anbieter habe. Das geht bestimmt auch anders, aber ich tue mir da anscheinend schwer. Ja, diese Passion beim also dieses ganz Kopf frei machen und einfach jetzt einen Raum machen, das ist schwierig geworden, sage ich mal. Ne? Da muss mich schon was echt umhauen. Ne? Was auch passiert, aber natürlich jetzt aktuell sowieso nicht, aber selten, ja, es ist selten, ja. Stimmt.
Ja. Corvin hat ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen aufs Ende hingeleitet. Bevor wir gleich schließen, hast du von deiner Seite gerade Anmerkungen, Werbung, sagst du, alle Anbieter müssen möglichst schnell jetzt in diesen Fachverband rein, sollen die Leute weiter Gutscheine kaufen? Was wäre dir als Person beziehungsweise eben auch als Anbieter wichtig im Moment?
Ja, auf jeden Fall, klar. Kauft alles Zeugs, was die Leute anbieten, was die Anbieter irgendwie raushauen. Ich glaube, jeder gibt sich gerade irgendwie Mühe oder die meisten zumindest versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ich fände es einfach mega schade, wenn diese Szene so ein bisschen den Bach untergeht. Ne? Das wäre einfach, fände ich schlimm, weil viele Leute sich da einfach sehr viel Mühe geben und echt coole Sachen machen. Und ich jetzt auch schon von mehreren eben so über durch die Blume gehört habe, dass es schwierig wird. Und klar, support local, unterstützt eure Anbieter, wenn die was anbieten, kauft Gutscheine und dann, wenn es wieder losgeht, vor allen Dingen, bitte kommt auch wieder spielen, weil die Sache ist, wir haben uns auch echt, und das weiß ich eigentlich von allen Anbietern, die ich kenne, Mühe geben, diese ganzen Anordnungen und Verordnungen, sage ich mal, was Hygiene angeht, halt auch innerhalb von einer Woche im Endeffekt umzusetzen. Und da ist richtig was passiert. Und ich glaube einfach, ein Escape Room ist eigentlich ein relativ sicherer Ort, wenn auf die Dinge geachtet wird, die wichtig sind, mit einer vernünftigen Belüftung, mit einem vernünftigen Hygienekonzept einfach in total, dann kann man da hingehen. Und die Gruppenanzahl ist nicht so groß. Die meisten, die ich kenne, wir auch, haben es eben verhindert, dass viele Gruppen zusammenkommen. Also du hast nicht mehr diese Stoßzeiten. Da tun ja alle was. Nur da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, selbst wenn wir wieder öffnen können, das haben wir auch im Juni zum Beispiel sehr stark gemerkt, die Leute kommen dann halt auch nicht. Ne? Und das ist natürlich schlimm. Deswegen würde ich mir natürlich sehr wünschen, wer auch immer das hört, kommt gerne in die Escape Rooms, wenn ihr wieder da seid und so lange, ja, kauft Gutscheine und das Zeug, was die Leute anbieten. Ja, gibt's viel Cooles auf dem Markt.
Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar, du bist ja jetzt 5 Jahre im Business. Was würdest du, also jetzt mal Krise aside, 2020 lassen wir mal weg, hättest du 2019 mit deinem Wissen anders gemacht, also 6 Jahre vorher oder 5 Jahre vorher sozusagen anders gemacht?
Also ich glaube, ich hätte mir viel eher Strukturen geschaffen, die ein bisschen professioneller sind als das, was wir damals gemacht haben. Und ich hätte vermutlich schneller den Weg zum zweiten Standort gesucht. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich gemacht hätte, wäre eher aus meinem Job rauszugehen. Ja, aber sonst glaube ich, so viel falsch gemacht haben wir nicht. Und deswegen stehen wir auch eigentlich so ganz, ganz okay da. Jetzt, klar, durch Corona ist alles ein bisschen ins Hintertreffen gerückt, aber ja, so das wären schon Sachen, die hätte man schon ein bisschen besser anpacken können.
Mit Sicherheit. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, sind wir eigentlich schon fast durch soweit. Ich muss erstmal sagen, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Das sehr gerne. Wirklich. Sehr, sehr gut. Vielen Dank natürlich auch, dass du, also wir haben sicherlich nicht alle Fragen geschafft, aber vielen Dank, dass du auch so viel von dir selbst erzählt hast. Dadurch sind natürlich auch andere Fragen dann wieder hinten runtergefallen, die wir dann gar nicht mehr stellen mussten. War super interessant. Klar, man weiß auch immer schon, also zumindest wir jetzt haben ja auch schon mit ein paar Anbietern gesprochen, wenn wir da vor Ort waren oder ähnliches. Ein paar Sachen weiß man natürlich. Aber es kommt immer wieder was Neues und das Gespräch hat mir total viel Spaß gemacht und ich finde, da hat man immer noch so einen ganz tollen Einblick bekommen, gerade jetzt in die aktuelle Zeit und was ja jetzt auch die auf der einen Seite offensichtlichen Probleme sind, aber auch was halt dann doch wirklich vor Ort in den einzelnen Geschäften, Läden oder auch dann Escape Rooms gemacht werden muss und dann hoffentlich auch bald wieder passiert.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, das heute Abend mit euch zu machen. Und natürlich, also wir bauen ja gerade noch einen Raum in Bochum und wir bauen noch einen Raum in Bremen. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ich denke, die Svenja wird berichten, wenn da was schädig ist. Ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber sag mal irgendwann im nächsten Jahr seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch das Ganze auch mal vor Ort anzuschauen.
Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück, würde ich sagen.
Vielen, vielen Dank. Gut, dann auch an die Hörer. Danke fürs Zuhören und lasst uns gerne wissen, was ihr interessant fandet, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, was euch diese Folge so Neues gebracht hat und was ihr sonst vielleicht noch gerne gewusst hättet, was man dann vielleicht noch beantworten kann. Es lohnt sich auch immer, bei Instagram nochmal reinzuschauen, bei Locked auch auf der Instagram-Seite, um up-to-date zu bleiben. Ja, vielen, vielen Dank, wirklich.
Danke dir und dann würde ich sagen, einen schönen Abend.
Ja, ebenso. Macht's gut.
Ciao. Ciao.